Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Seufz, stöhn, ächz.
Das, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ist ein Zitat aus einer berühmten Reihe der Comic-Weltliteratur. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wunderbaren Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite wie immer die großartige, großherzige Seufz-Echtz-Stöhn Katrin Jakob.
Auf jeden Fall ein super Cliffhanger, finde ich. Und an meiner Seite, das überrascht euch natürlich nicht, die einzigartige und inspirierende Kim Seidler.
Hello. Hello, liebe Katrin.
Hallo.
Ja. Also ich hoffe, es geht dir gut, ja. Denn das klang ja gerade nach schwerster Schlepperei.
Ach naja, weißt du, die Themen der letzten Folgen, die waren aber auch ein bisschen schwere Kost, muss ich sagen. Und ohnehin ist es ja so. Einem Podcasteur ist nichts zu schwer.
Ja, also das Zitat, das kenne ich aber anders. Es lautet im Original natürlich, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Mhm. Ein Sprichwort, das wirklich in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen ist. Und von wem ist es?
Bevor wir das verraten, ihr Lieben, muss ich noch ein schönes Zitat hinterher schieben. Die sind zu zweit und wir beide sind ganz allein.
Ja. Wir haben euch heute nämlich einmal zwei Frauen und noch viel mehr Zitate mitgebracht. Mal mehr, mal weniger versteckt. Danke an dieser Stelle schon mal an Daniel, der die mit viel Liebe in unser Skript eingearbeitet hat. Mhm. Naja, habt ihr erkannt, um wen es geht? Ohne in den Titel zu luschern. Beide Frauen der Woche sind echte Legenden der deutschen Sprache, obwohl ihre Namen gar nicht so bekannt sind. Die erste im Bunde gilt als Grande Dame des Comics und die Namensgeberin des sogenannten Erikativs, einer Verbform, die Katrin eingangs so schön zitiert hat. Darauf kommen wir später noch einmal zurück.
Wir sprechen natürlich von der großartigen Erika Fuchs. Die legendäre Übersetzerin zahlreicher Disney-Comics und die erste Chefredakteurin des heutigen Egmont E. Harper Verlags, der unter anderem das lustige Taschenbuch, das Mickey Mouse Magazin und vieles mehr herausgibt. Ganz besonders gefeiert wurde und wird Erika Fuchs dabei für ihre kreativen Übersetzungen von Comics des berühmten Disney-Zeichners Carl Barks. Das war der Mann, der als wichtigster Zeichner von Donald Duck und der ganzen Entenhausener Sippe um ihn herum galt und auch nach seinem Tod weiter gilt. Also Onkel Dagobert, Daisy Duck und Daniel Düsentrieb neben ganz vielen anderen.
Ja, ja, Wahnsinn. Also, ne, auf den Punkt gebracht, wir haben heute also ein Double Feature für euch. Auf Deutsch ungefähr doppelte Präsentation. Aber es muss heute ja Englisch sein. Die zweite Frau im Bunde, die wir heute quasi als Bonus vorstellen wollen, ist die etwas unbekanntere der beiden, aber nicht weniger bedeutende. Hier und heute die, ja, wichtigste Übersetzerin der anderen ganz, ganz großen Comicreihen, die wir in Deutschland und darüber hinaus alle kennen. Und zwar die der ersten 29 Asterix-Bände, zahlreicher Lucky Luke-Hefte und rund 200 lustiger Taschenbücher, zudem seit 2020 Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Es ist Gudrun Pendorf.
Das finde ich phänomenal und ist auch ein super Cliffhanger. Wie bekommt eine Übersetzerin ein Bundesverdienstkreuz? Dazu kommen wir natürlich noch. Mhm. Wir werden heute aufgrund des Double Features etwas weniger ausführlich über deren konkrete Lebensläufe sprechen, als ihr es gewohnt seid. Aber wir wären ja nicht der Podcast Starke Frauen, wenn es da nicht trotzdem einiges zu erzählen gäbe. Der überwiegende Teil davon geht auf Erika Fuchs, also beim Teutates, auf geht's. Okay, das war jetzt von Gudrun, aber liebe Kim, die Kindheit der Erika Fuchs und wie es weiterging, over to you.
Sehr gern, liebe Katrin. Die gute Erika wurde geboren am 7. Dezember 1906 in Rostock unter dem wohlklingenden Namen Johanne Theodolinde Erika Petri. Ihre Eltern waren Auguste Petri, geborene Horn, sowie August Petri. Ja, kein Scherz, August und Auguste. Papa August war Elektriker, also kein Ingenieur bei Siemens und Mama Auguste, ja, wie sollte es anders sein, liebe Katrin, ne? Lehrerin.
Ach, wie schön.
Und zwar für Musik und Singen.
Irgendwann müssen wir mal eine Strichliste machen, wie viele Lehrerkinder wir in diesem Podcast schon vorgestellt haben. Und dass die Lehrerin dann auch noch mit einem Siemens-Mitarbeiter verheiratet ist, das kenne ich auch wirklich nur zu gut. Grüße gehen raus an meine Mama und Peter. Übrigens beziehen wir die meisten Daten und Fakten aus einem umfangreichen Artikel der deutschen Dukipedia, eine Art Wikipedia für das Disney-Universum. Alles natürlich auch wieder vermerkt in den Shownotes. Dort wurde nämlich auf Quellen wie das Erika-Fuchs-Buch, Disneys deutsche Übersetzerin von Donald Duck und Mickey Mouse, ein modernes Mosaik, ja, das ist dieser lange Titel, geschrieben von Klaus Bohn. Darauf haben wir zurückgegriffen. Das ist heute gar nicht mehr erhältlich, allerhöchstens gebraucht und zu leider unverschämten Preisen. Ähnliches gilt für das Buch Nur keine Sentimentalitäten, wie Dr. Erika Fuchs Entenhausen nach Deutschland verlegte, von Ernst Horst. Geiler Name. Das steht jetzt nicht in den Quellenangaben von Wikipedia, aber wir verlinken auch da mal eine Leseprobe. Das Buch ist wirklich schön geschrieben, das meint zumindest Daniel. Aber zurück zu dir, Kim, und der lieben Erika.
Ja, ich glaube, dass es Duckipedia heißt, aber wir nennen das Deutsch. Ducky, ne? Also Duck, nicht, dass ihr euch da draußen Donald jetzt Duck wieder wundert.
Nee, ich finde, dein Lehrerkind-Kommentar, sowas muss auch sein. Ich nenne es jetzt ab sofort Duckipedia. Mal gucken, ob ich da das nochmal sagen muss.
Und ich muss noch was ganz, ganz Trauriges aus meiner Kindheit berichten.
Bitte.
Im Kindergarten.
Ja.
Ja, im Kindergarten hatte ich ganz viele von diesen kleinen Mickey Mouse und Donald Duck Figuren.
Ja.
Und habe die, glaube ich, damals für 20 Pfennig verkauft. Und dann stand da so ein älterer, um die 50 Jahre alter Mann vor mir und kaufte die alle in so einem Fanatismus. Und nachdem er alles eingepackt hat, guckte er mich an und meinte, du weißt überhaupt nicht, was die wert sind, ne?
Och Mann.
Und dann habe ich das meinem Papa erzählt und mein Papa hat dann auch, damals gab es leider Google nicht, aber hat dann auch verstanden, dass das wohl nicht so schlau war, das so günstig zu verkaufen. Das waren Sammlerstücke. Ach, heute weiß ich es.
Mir blutete das Herz und Daniel wahrscheinlich auch, weil das wusste er noch nicht, dass es dir so ergangen ist.
Ja, ich habe immer auf der, nee, das führt jetzt zu weit. Also ich war ein ganz großer Fan.
Man merkt's.
Okay. Was wir unter anderem dank der erwähnten Quellen wissen, Erika war das zweite von 6 Kindern. Die Familie zog 1908 nach Reichenbach in Niederschlesien, weil Vater August mit der Leitung eines Kraftwerks betraut wurde. Und 1911 ging es weiter nach Belgard an der Pesante, heute Bialogard, gesprochen Biogard. Ihr wisst schon, ne? Im heutigen Polen, wo August Petri wiederum den Bau und die Inbetriebnahme eines neuen Kraftwerks leitete, welches die Elektrizität in die eher ländliche Region bringen sollte. Davon profitierte die Familie Petri auch finanziell. Sie wohnten in der Direktorenvilla, hatten Hauspersonal und die Kinder genossen eine musikalische Erziehung durch ihre Mutter Auguste. Vater August war allerdings trotz des neu errungenen Wohlstands sparsam und auch super konservativ eingestellt. Erika sagte der Zeit dazu mal, also Zeit der Zeitung, ne? Zitat, meine Eltern haben uns 6 Kinder streng und zur Selbstständigkeit erzogen. Beim Essen mussten wir hinterm Stuhl stehen bleiben, bis mein Vater kam. Wenn jemand von uns klagen und jammern wollte, hieß es nur, stell dich nicht an, reden durften wir jedoch so viel wir wollten.
Der sparsame August. Leute, die Geld ausgeben, verstehen nichts von den wahren Freuden eines Kapitalisten. Erika fand vor allem Freude an der Bildung, wenig verwunderlich, als Lehrerkind. Außerdem hatten die Kinder mit ihren Eltern, insbesondere dem Vater, trotz der Strenge und konservativer Ansichten einen Verbündeten, wenn es um Mädchen- und Frauenbildung ging. Erika ging nämlich zunächst den Gang aller Mädchen im Ort und besuchte ab 1913 drei Jahre die Elementarschule und später die Belgarda Höhere Töchterschule. Dort lernte sie Englisch und Französisch. Gerade Englisch sollte später ja noch enorm wichtig für Erika werden. Das Niveau war jedoch nicht besonders hoch und hätte auch zu keinem regulären Abschluss geführt. Erika und ihre Schulfreundin Asta Hampe fühlten sich unterfordert. Zitat: Wir trieben viel Unsinn und lernten wenig. Vom geistigen Reichtum in der Welt erfuhren wir erst, als wir eine richtige Studienrätin für Deutsch und Geschichte bekamen. Alle 14 Tage lud sie ein paar Schülerinnen zum Kaffee ein und zeigte uns beispielsweise die Bilder großer Meister. Dinge, die im Unterricht nicht vorkamen. Meine Freundin Asta und ich waren begeistert. Wir beschlossen, das Abitur zu machen und zu studieren. Zitat Ende. Aber wie macht Frau das, wenn es für sie keinen Abschluss gibt, liebe Kim?
Ja, sie drängelt sich bei den Jungs rein. Und Papa, Vater August, obwohl er so konservativ war, hilft sogar dabei. Er war ja auch als Direktor des Kraftwerks ein einflussreicher Mann in der Gegend. Mhm. Zitat: Mein Vater unterstützte uns. Nur gab es kein Mädchengymnasium in der Stadt. Also musste der Stadtrat darüber abstimmen, ob wir das Jungengymnasium in Belgard besuchen durften. Das war eine wilde Schlacht. Die Konservativen sahen furchtbare Zustände heraufdämmern. Die Erlaubnis bekamen wir schließlich aber mit Hilfe der Sozialdemokraten. Zitat Ende.
Das kann ich mir gerade so richtig schön als Comic-Panel vorstellen, wo so ein Konservativer dann sagt: Ha, moderne Jugend. Lauter Softies, Knackis und Gruftis, Jammerlappen allzumal.
Oder eine wilde Schlägerei. Knuff, zack, ping, Randalier.
Herrlich, also wirklich. Die Konservativen waren übrigens die DNVP, die Deutschnationale Volkspartei, die später in der NSDAP aufging. August Petri war Mitglied der DNVP und boxte den Bildungswunsch seiner Tochter gegen den Willen seiner eigenen Partei mit Hilfe des politischen Gegners durch. Chapeau, August, also wirklich.
Wahnsinn, allerdings. Ein Jahr wurde Erika dann vom Schulunterricht freigestellt, um entsprechenden Lernstoff nachzuholen. Latein, Altgriechisch und Mathematik. Sie bestand die Aufnahmeprüfung für den Untersekunda, also 10. Klasse, schließlich 1922 und machte 1926 in der Knabenschule ihr Abitur. Als erste und damals einzige Frau. Mhm. Ihre Freundin Asta Hampe nämlich war mit ihrer Familie inzwischen nach Hamburg gezogen. Deren Vita ist, by the way, auch ganz schön spannend. Zwar trat sie 1939 der NSDAP bei, war aber homosexuell und machte als hochgebildete Ingenieurin und Volkswirtin Karriere, setzte sich nach dem Krieg für sozialen Wohnungsbau ein, beriet das Bundesministerium für Wohnungsbau und war Mitgründerin des Deutschen HochschullehrerInnenbundes. Sie hat sogar ihre eigene Wikipedia-Seite, aber das nur am Rande, denn es geht eigentlich ja nur um zwei Frauen. So, zurück zu Erika. Die sagte über ihre Schulzeit auf dem Knabengymnasium, Zitat: Mit den Jungs verband mich Kameradschaft, nicht mehr. Das waren ja ganz andere Zeiten. Wir siezten uns sogar. Hey. Wenn wir Klassenaufsätze aufbekamen, schrieb ich immer noch einen zweiten, für den schlechtesten Schüler, den Sohn des Postboten. Er hat es als einziger unserer Klasse zu etwas Besonderem gebracht. Er ist Professor der Medizin geworden. Zitat Ende.
Also bitte, liebe Erika, da muss ich dir aber mal vehement widersprechen. Du selbst hast es doch nun wirklich auch zu etwas ganz Besonderem gebracht.
Absolut. Sonst würde sie ja auch nicht in dieser Episode hier so glänzen, nicht?
Genau.
Dabei halfen ihr natürlich die gelernten Fremdsprachen, insbesondere Englisch, sowie ihr starkes Interesse für Bücher und Literatur.
Dabei fing sie wohl mit Mädchenbüchern, wie zum Beispiel Nesthäkchen oder Trotzkopf an. Das hat mich total erinnert an meine Kindheit, weil ich habe die auch gelesen. Erika ging aber dann schnell zu höherer Literatur wie Theodor Fontane, Graf Kaiserling oder Stefan Zweig über. Natürlich schaffte sie dann aber auch das Abitur, für das sie so gekämpft hatte, und fing 1926 schließlich an zu studieren. Und zwar Kunstgeschichte mit den Nebenfächern Archäologie und mittelalterliche Geschichte. Das sagen wir so salopp, aber wir wissen ja aus früheren Folgen, dass ein Universitätsstudium für Frauen damals vor allem im Deutschen Reich alles andere als selbstverständlich war. Das Studium führte sie durch halb Europa. Es begann im schweizerischen Lausanne, über München, dann für ein Jahr nach London ans University College, wieder nach München und zwischendurch auch mal nach Florenz, mit Reisen in die Schweiz und die Niederlande. Also ein richtiger alter Wandervogel. Hoho. Während ihrer Zeit in München lernte Erika dann den Maschinenbaustudenten Günter Fuchs kennen. 1931 beendete sie ihr Studium mit Promotion und der Note Summa cum laude, also der Bestnote. Ihre Dissertation über einen bekannten Barockbildhauer trug den Titel Johann Michael Feichtmeier, ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Rokoko. Dafür hatte sie wohl per Fahrrad in Bayern und Schwaben zahlreiche Kirchen aufgesucht, immer mit einer schweren Fotoausrüstung auf dem Rücken.
Mhm. Erika strebte erst einmal keine wissenschaftliche Karriere an, sondern heiratete 1932 ihre große Liebe Günter Fuchs und wurde zunächst erstmal Hausfrau und Mutter. Ja, und by the way, soweit wir wissen, besteht übrigens kein verwandtschaftliches Verhältnis zu Monika Fuchs, mit der wir ja vor ungefähr 2 Jahren ein sehr schönes Interview in ihrer Hamburger Küche geführt haben. Wer mag, hört da gern mal in die Folgen 167 und 68 rein. Also 167 und 168. Ja. Erikas Mann, Günter Fuchs, hatte in Schwarzenbach an der Saale, das liegt im fränkischen Fichtelgebirge, eine Fabrik geerbt, um die er sich kümmerte. Der wurde, ähnlich wie auch Erikas Vater August, richtig erfolgreich. Er gründete mit seinem Cousin noch eine Fabrik für Gebäudeheizung mit etwa 50 MitarbeiterInnen, erfand neue Techniken im Energiewesen und wandte sich außerdem dem Industriedesign zu. Auch die Möbel im gemeinsamen Haus mit Erika entwarf er selbst. Später sollte Erika sagen, dass ihr Mann sie durchaus an den Entenhausener Erfinder Daniel Düsentrieb erinnert hatte. Mhm. Sie selbst wurde 1934 und 1938 Mutter der gemeinsamen Söhne, also beide Eltern natürlich, Thomas und Nikolaus, um die sie sich dann kümmerte. Ab und zu musste sie jedoch der Provinz auch mal entfliehen und besuchte häufig ihre Eltern in Berlin, wo der Vater inzwischen Direktor der Märkischen Elektrizitätswerke wurde oder war.
Ja, ihr könnt abstrahieren. Finanziell war sie also wirklich abgesichert, sowohl von elterlicher Seite als auch durch die Karriere ihres eigenen Ehemanns. Nichts als Wirtschaftswunder und Wirtschaftswundermänner, wohin man schaut. Auch deshalb konnte sie sich weiter ihrem Interesse für Sprachen widmen. Zitat: In dieser Zeit habe ich mir das Übersetzen beigebracht. Wenn ich in der englischen Literatur Stellen fand, bei denen ich dachte, mein Gott, wie sagt man das auf Deutsch, übersetzte ich sie zu meinem Privatvergnügen und habe so eine gewisse Übung gekriegt. Zitat Ende. Wie das allerdings bei den meisten starken Frauenbiografien dieser Zeit war, der Zweite Weltkrieg veränderte alles. Als Familie ohne jüdischen Hintergrund hatten die Fuchsens zwar in dieser Hinsicht nichts zu befürchten, aber Günther musste 1941 als Truppeningenieur an die Russlandfront. Dort entwickelte er an 9 Panzern rum und wurde deshalb noch im selben Jahr, also 1941, nach Berlin in die Rüstungsindustrie versetzt, wo er unter anderem, Achtung, am NS-Raketenbauprogramm arbeitet.
Das erinnert doch sehr an eine weitere Entenhausener Comicfigur.
Du sagst es, liebe Kim. Erika hat ihren Mann später immer zu diesen technischen Dingen rund um Daniel Düsentrieb befragt. Zitat: Was er real und vernünftig macht, verwurschtle ich wieder, damit es ein bisschen verrückt wird. Zitat Ende. Aber bis Carl Banks die Figur des Daniel Düsentrieb 1952 kreiert, wird noch einiges passieren. Nach dem Krieg kam Günther in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Dank seines Fachwissens hätte er, wahrscheinlich samt Familie, in die USA gehen können, lehnte dies jedoch ab und ging nach Schwarzenbach zurück, wo er später auch im Stadtrat aktiv war. Erika dagegen wurde 1947 Mitgründerin einer Elternvereinigung, die sich für die Gründung einer weiterführenden Schule in Schwarzenbach einsetzte. Aber vor allem tat sie etwas, das ab jetzt ihr Leben für immer bestimmen sollte. Sie bewarb sich als Übersetzerin bei der Zeitschrift Das Beste des Stuttgarter Rowohlt Verlags. Dabei handelte es sich um die deutsche Ausgabe von Reader's Digest. Erika begann einige Übersetzungsaufträge und was dann passierte, lassen wir sie einmal selbst erzählen.
Zitat, nach Kriegsende schickte ich eine von mir übersetzte Short Story aus der amerikanischen Armeezeitung Stars and Stripes an Reader's Digest und habe von da an für diese Zeitschrift übersetzt. Eines Tages gab mir der Redakteur etwas in die Hand, was ich zuvor noch nie gesehen hatte. Ein Comic-Heft. Eine amerikanische Ausgabe der Mickey Mouse. In Deutschland geht so etwas nicht, sagte ich. Da irren Sie sich, entgegnete der Redakteur. Nächsten Monat kommen die Herren von der Disney Production, die suchen einen Übersetzer. Also übersetzen Sie ein Heft und bringen es mit. Vielleicht klappt es. Ich begann zu übersetzen und merkte, wie witzig die Texte waren und wie schwer ich daran zu knacken hatte. Zitat Ende. Und, wie wir es mutmaßen können, es klappte. Der Ehaper Verlag interessierte sich für Erikas Arbeit. Das ist ein Tochterverlag des dänischen Gutenberghus Verlags, der später Egmont Verlag heißen sollte, nach dem Gründer Egmont Harald Petersen. Die ersten Buchstaben der drei Namen ergeben dann auch EHPA. Heute firmiert der Verlag als Egmont EHPA Media GmbH und verlegt vor allem eines: Comics.
So ist es. Disney Comics, Lucky Luke, Asterix, Mangas und einiges mehr. Damals suchte der EHPA Verlag eben nach einem Übersetzer oder einer Übersetzerin, um das neue Mickey Mouse Magazin in Deutschland herausbringen zu können. Und wie du es schon gesagt hast, sie fanden eine Übersetzerin und auch Chefredakteurin, nämlich Erika Fuchs.
Chefredakteurin war Erika dabei zunächst mal eher pro forma, um einen seriösen Titel in der immer noch etwas verpönten Comicliteratur zu erhalten. Dabei sagte sie einmal, man kann gar nicht gebildet genug sein, um Comics zu übersetzen. Und wissen wir ja, gebildet war sie. Dabei hatte sie wohl noch nicht einmal ein Büro im Stuttgarter Verlagsgebäude, sondern arbeitete immer zu Hause in Schwarzenbach.
Quasi Homeoffice, wow, das war aber sehr der Zeit voraus, ne? Der Verlag hatte damals nur 4 MitarbeiterInnen und sollte einmal im Monat das Heft herausbringen, das damals noch Walt Disneys Mickey Mouse, das bunte Monatsheft, hieß. Schon 1956 wurde auf eine 2-wöchige Frequenz umgestellt, um ein Jahr später erschien das Heft dann jede Woche. Ein enormer Erfolg. Wenn man dauernd gewinnt, macht's viel mehr Spaß. Und das vor allem dank Erika Fuchsens Übersetzung. Die meisten Geschichten in diesem Heft waren nämlich gar nicht Mickey-Geschichten, sondern begleiteten die Enten rund um Donald, Dagobert und dessen Neffen auf ihren Abenteuern.
Mhm. Und was viele gar nicht wissen, in den amerikanischen Originalen sind die Enten und die Mäuse auch räumlich getrennt. Während wir in Deutschland alle die Stadt Entenhausen als Wohnort von Donald, Mickey und Co. kennen, gibt es im englischsprachigen Raum 2 Städte, Duckburg und Mauston. Ja, auch in Italien, das wird noch wichtig werden, by the way, leben die Enten in Paperopoli und die Mäuse in Topolinia. Das bereits seit 1932 erscheinende italienische Topolino ist bis heute ein ganz wichtiger Lieferant für europäische Disney-Comics. Dort hat sich eine enorme Comic-Kultur etabliert, die richtige Star-Zeichnerinnen hervorgebracht hat.
Aber ganz so weit sind wir noch nicht, denn die wichtigsten Geschichten stammten vor allem aus dem englischsprachigen Raum, die Donald-Geschichten vor allem aus der Feder von einem der ganz Großen, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben, Karl Barks. Erika Fuchs übersetzte die Texte bis Anfang der 1970er Jahre dabei alleine. 1974 stieß schließlich Dorit Kinkel zum Team, die ebenfalls übersetzte und später auch die Leitung mehrerer Magazine übernehmen sollte, darunter Erikas Nachfolge als Chefredakteurin des Mickey Mouse Magazins. Sie ist 2010 verstorben und stand immer ein wenig im Schatten von Erika Fuchs, aber hier möchten wir sie für ihre 17 Jahre in der Comicwelt ganz explizit würdigen. Danke auch an dich, liebe Dorit Kinkel.
Ja, danke auch von mir, liebe Dorit Kinkel. Der Titel der Chefredakteurin war für Erika ja ohnehin, wie gesagt, eher pro forma. Und zwischendurch wurden auch immer mehr inhaltliche Vorgaben aus Dänemark gemacht und dort produzierte Comics in Deutschland untergebracht, die qualitativ nicht an jene aus den USA und auch Italien herankamen. 1967 wurde dann die heute noch viel bekanntere Zeitschrift mit Mickey, Donald und Co. gegründet, nämlich das Lustige Taschenbuch, abgekürzt LTB. Dort werden wie auch im italienischen Topolino im kompakteren Format 3 Reihen Bilder pro Seite abgebildet, statt der im Mickey Mouse Magazin und aus den amerikanischen Vorbildern bekannten 4 Reihen auf etwa A4 Größe. Ja, und so kommen die LTB-Geschichten auch überwiegend aus Italien und von vielen der erwähnten StarzeichnerInnen, welche die Geschichten häufig auch selbst schreiben und schrieben. Von Romano Scarpa, Silvia Zice, Giorgio Cavazzano oder Zavazzano, Lara Molinari, Andrea, auch genannt Casti, Castellan, Massimo De Vita, Giulio, Chiarini. Na, ich habe doch Italienisch gelernt.
Du machst das super. Ich bin ganz begeistert.
Ja, ich habe mal Italienisch im VHS-Kurs, ja, aber auch vor 2 Dekaden gehabt. Naja, aus Dänemark, wir kommen zurück zum Text. Aus Dänemark kommt auch so einiges, aber eben vor allem aus Italien. In Deutschland werden eigentlich gar keine Comics für das LTB produziert, höchstens mal für den deutschen Markt mitentwickelt und in Auftrag gegeben. Zum Beispiel für eine Tatort-Parodie im LTB, nämlich Nummer 506.
Boah.
Gezeichnet wurde sie dann von dem bekannten dänischen Zeichner Flemming Andersen. Insgesamt unterscheiden sich die dänischen und italienischen Produktionen von ihrer Tonart, den Zeichnungen und den häufigsten Figurenkonstellationen dann doch nicht unwesentlich von ihren Vorbildern aus den USA.
Erika Fuchs hat sich zu ihrer Zeit immer mehr auf die US-Comics von Karl Barks konzentriert, die hierzulande vor allem in der Heftreihe Die tollsten Geschichten von Donald Duck, TGDD, weiß nicht, warum die Abkürzung hier steht, aber offensichtlich scheint es auch eine Bedeutung zu haben, erschienen und sich mehr mit dessen Werk beschäftigt. Dabei hat sie viele ihrer bereits übersetzten Geschichten noch einmal neu übersetzt. Insider kennen das dann auch als Fuchs 1 oder Fuchs 2 Übersetzung. 1984 starb schließlich Erikas Ehemann Günther, weshalb Erika nach München zog, nachdem sie mehr als 50 Jahre Ehe im Haus in Schwarzenbach verbracht hat. Mann. 1988 war es dann soweit. Irgendwas riet ihr, unverzüglich den Rückzug anzutreten. Denn vor allem ihre Sehkraft ließ in den letzten Jahren ihres Schaffens immer mehr nach. Und so übergab sie ihren Posten als Chefredakteurin des Mickey Mouse Magazins an besagte Dorit Kinkel. Bis 1995 übersetzte Erika Fuchs noch offiziell Geschichten von Karl Barks. Da war sie 88 Jahre alt. Wow.
Wahnsinn. Diesen Mann hat sie übrigens auch getroffen. Da gibt es ein schönes Foto von den beiden an einem Tisch im Garten. Karl Barks mit einer roten Donald Duck-Krawatte. Das Treffen fand wohl 1994 während einer Comic-Messe in München statt. Dr. Erika Fuchs starb schließlich am 22. April 2005 im Alter von stolzen 98 Jahren in München und wurde neben ihrem Mann in Schwarzenbach an der Saale beigesetzt. Mhm. Damit überlebte sie Karl Barks um 5 Jahre. Der Mann war übrigens ganze 99 Jahre alt geworden.
Wahnsinn. Donald, Mickey und Co. haben die beiden offenbar jung gehalten. Aber irgendwann ist dann halt auch mal Schluss. Wie schrieb es Erika Fuchs einmal in einer ihrer Übersetzungen? Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal und dann nicht mehr.
Ach, so poetisch. Es gab auf jeden Fall große Anteilnahme, nicht nur innerhalb der Comicbranche, aber eben ganz besonders da. Der Egmont Ehapa Verlag würdigte Erika als bescheidene Persönlichkeit, als Zitat, Grande Dame der deutschen Comics, die sprachliche Wegbegleiterin ganzer Generationen, die in Entenhausen gleichermaßen beheimatet war, wie in internationaler Literatur und im deutschen Kulturgut.
Und ich führe fort, der Verlag schrieb nämlich auch noch, Dr. Erika Fuchs hat die Sprache um viele Sprüche und Begriffe erweitert. Wenn die Popgruppe Erste allgemeine Verunsicherung singt, grübel, grübel und studier, dann verdanken wir dieses heftige Nachdenken dem Fuchsschen Geistesblitz. Gezeichnete Geräusche mit lautmalerischem Charakter durch die Redaktion von Verben auf die Wortstämme zu kennzeichnen, Krach-Bumm-Peng-Sprache, dieser Vorwurf der früheren Comic-Kritikaster konnte Dr. Erika Fuchs nie treffen. Selbst während der in den 50er Jahren erbittert geführten Schmutz- und Schundkampagne gegen Comics, in der diese sogar gesetzlich verboten werden sollten, war das Mickey Mouse Magazin in der damals, im Übrigen erfolglos, eingebrachten Gesetzesvorlage ausdrücklich ausgenommen.
Und da sind wir beim eingangs erwähnten Erikativ, gelle?
Ganz genau. Offiziell handelt es sich dabei um den sogenannten Inflektiv. Ah, ich liebe sowas, ja. Wikipedia schreibt dazu, ein Inflektiv ist eine infinite und unflektierte Verbform, die im Deutschen durch deverbale Reduktion, das heißt durch Weglassen der Infinitivendung N oder EN, gebildet wird. Beispielsweise seufz von seufzen, purzel von purzeln. Das ist in etwa so, als wenn man im Englischen das Wort to weglässt. Also das Wort seufzen hieße also to sigh. In der Sprechblase der Comicfiguren stünde dann eben nur noch sigh oder im Deutschen eben seufz.
Ha, sehr schön. Was für eine Ehre, wenn eine ganze Verbform quasi inoffiziell nach dir benannt wird. Wow. Dabei erhielt Erika ja auch einige offizielle Ehrungen, darunter 2001 den Roswitha-Preis, ein deutscher Literaturpreis, der ausschließlich an Frauen vergeben wird. Dann, Wikipedia oder Duckipedia schreibt dazu, Zitat, als Grund wird nicht nur ihr wesentlicher Beitrag zur Entwicklung der deutschen Sprache durch mehrere Generationen hinweg angegeben, sondern auch die Gabe, den wichtigsten Entenhausenern einen eigenen Sprachstil in den Mund zu legen. Zitat Ende. Im selben Jahr gab es auch noch den Heimitu von Doderer-Preis, benannt nach dem österreichischen Schriftsteller für Erikas Verdienste um die Entwicklung der deutschen Sprache. Ich finde, dass man das hier auch locker mal jetzt in die Gender-Debatte mit einbringen könnte, das Erikativ.
Ja.
Ist ja auch so durchgegangen.
Ja, auf jeden Fall. Wie dem auch sei, 2015 wurde ihr schließlich sogar ein ganzes Museum gewidmet. Natürlich wo? In Schwarzenbach an der Saale. Das sogenannte Erika-Fuchs-Haus, welches damit das erste Comic-Museum in Deutschland ist. 2021, also jüngst, wurde in einem Neubaugebiet in München-Feldmoching schließlich auch noch eine Straße nach ihr benannt. Wie sollte es sein? Der Erika-Fuchs-Weg ist es gewesen. Oder ist es noch? Aber eine wirklich süße Ehrung gab es von der, die heißt wirklich so, Deutschen Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus, kurz Donald, die sich besonders den deutschen Barks-Übersetzung von Erika Fuchs zugewandt fühlt. Sie stifteten anlässlich ihres 100-jährigen Geburtstags 2006 für das frühere Wohnhaus der Fuchsens in Schwarzenbach eine Gedenktafel, wo Erika als Füchsin auf einem Stuhl im Garten sitzend bei ihrer Arbeit dargestellt wird, während hinter ihr eine Ente steht und sie anschaut. Dort steht, in diesem Haus lebte und übersetzte mehr als 5 Jahrzehnte lang Dr. Erika Fuchs, 1906 bis 2005, also das so lange lebte sie. Ihre Texte haben die Welt von Entenhausen geschaffen und die deutsche Sprache geprägt. Seufz. Danke, liebe Erika Fuchs.
Ja, seufz. Ein großes Lebenswerk, das wir hiermit würdigen wollen. Was Erika betrifft, gilt nun, alle Punkte auf unserer Liste sind getreulich erledigt und ordnungsgemäß abgehakt. Aber wir haben ja noch einen kleinen Bonus für euch mitgebracht, nämlich Gudrun Pendorf, die mit Erika Fuchs vieles gemein hatte und auch noch hat, denn sie ist noch unter uns.
Das heißt, sie lebt noch, für den Fall, dass ihr euch fragt, was diese Formulierung bedeutet. Vor allem hat sie für denselben Verlag gearbeitet wie Erika, denn auch ihre wichtigsten Werke wurden und werden dort verlegt. Wir machen es hier kurz, biografisch gesehen. Gudrun Pendorf wurde geboren am 11. Juni 1938 in Ludwigshafen am Rhein, absolvierte später eine Ausbildung als Übersetzerin und Dolmetscherin und arbeitete als Gerichtsdolmetscherin und freie Übersetzerin, setzte sich außerdem für die Integration von MigrantInnen ein. Sie studierte mit 40 Jahren auch nochmal und machte ein Magister Artium in allgemeinen und romanischen Sprachwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Ja, auf den Magister Artium ist sie offenbar besonders stolz, denn der gehört in Deutschland eigentlich nicht zum Namen, wie beispielsweise ein Doktortitel. Dennoch wurde Gudrun im Impressum der von ihr übersetzten Hefte stets mit Gudrun Pendorf MA bezeichnet. Ab etwa 1966 begann Gudrun nämlich für den Ehapa Verlag Comics zu übersetzen, doch sie arbeitete vor allem für das vorhin erwähnte lustige Taschenbuch und übersetzte bis heute um die 200 Bände.
Wow.
Wie kam das?
Da lasse ich Sie mal selbst zu Wort kommen. Zitat, dann hieß es, treffen Sie sich auf jeden Fall mit Frau Dr. Fuchs. Sie kann Ihnen wertvolle Tipps geben. Gesagt, getan. Ich traf also Erika Fuchs, in meinen Augen damals eine ältere Dame. Wir unterhielten uns vorzüglich und sie sagte, Kindchen, das schaffen Sie mit links. Das war der Start. Und sie hat mir die ersten lustigen Taschenbücher auch redigiert. Zitat Ende. Da haben wir sie, die Verbindung zwischen unseren beiden Frauen der Woche. Doch Gudrun sollte ja noch für etwas ganz anderes bekannt werden als für die Übersetzung der Disney-Comics. Und zwar?
Ja, der Ehapa Verlag, den kennen wir ja nun, erhielt 1967 die Rechte an den Asterix-Comics, nachdem diese dem Verleger Rolf Kauker wieder entzogen worden waren. Was ist die Geschichte dazu? 1965 erwarb Rolf Kauka die entsprechenden Rechte für den deutschsprachigen Raum, dichtete die Abenteuer von Asterix und Obelix jedoch in germanische, geprägte, rassistische, antisemitische und demokratiefeindliche Geschichten unter dem Namen Sigi, der Unverwüstliche, und später Sigi und Barbaras um.
Das beste Werkzeug ist ein Tand in eines tumpen Toren Hand.
Ah ja, die französischen Rechteinhaber haben sich wahrscheinlich auch gedacht, der spinnt, der Kauka. Und sie vergaben die Rechte schließlich an Ehapa. Da lassen wir Gudrun auch nochmal zu Wort kommen. Zitat, ich hatte für diesen Ehapa Verlag bereits lustige Taschenbücher von Walt Disney übersetzt. Und eines Jahres, sprich im Jahr 68, wollte ich 1-2 Monate in Paris verbringen. Und da sagte der Verlagsleiter, ach, das ist ja wunderbar. Sie gehen nach Paris, können Sie da nicht bei Herrn Goscinny vorbeigehen? Wir suchen eine ausgebildete Übersetzerin für Asterix. Das war vorher mal in der Redaktion übersetzt worden, aber die Redakteurinnen, die konnten jetzt nicht so Französisch und die haben dann auch so, statt die Todgeweihten grüßten sich, haben sie geschrieben, die Toten grüßen dich. Oder, Zitat Ende.
René Goscinny war der Autor und Texter der ersten Asterix-Bände, die dann von Albert Uderzo zeichnerisch umgesetzt wurden. Wenn ich die Namen jetzt nicht so gut ausgesprochen habe, seht es mir bitte nach. Gudrun beschrieb weiter, die Franzosen haben das gemerkt und haben gesagt, wir brauchen eine neue, wir brauchen da jemand Ausgebildeten. So, dann bin ich da hingegangen und habe mit Herrn Goscinny bestimmt eine Stunde sehr entspannt gesprochen und er sagte, ja gut, fangen Sie an, ist okay. Was ich nicht wusste ist, dass die auch meine Sachen wieder geprüft haben, ist klar, die waren speziell durch diese erste Enttäuschung mit Kauka waren die gebrannte Kinder halt, ne? Zitat Ende. Gudrun begann also als Übersetzerin für Asterix zu arbeiten unter der Leitung von Adolf Kabatek, der damals auch jahrzehntelang Seite an Seite mit Erika Fuchs an Disney-Comics gearbeitet hat.
Ich muss schon sagen, das ist ein Stück Glück. Vor allem für Ehapa, denn die Asterix-Comics wurden in Deutschland ja wirklich ein krasser Erfolg. Anlässlich des 2023 für ihr Lebenswerk verliehenen Münchner Comicpreises Peng für Gudruns Lebenswerk beschrieb der Journalist Timur Wermisch, Autor des Romans Er ist wieder da, in seiner Laudatio, Zitat, komische Comics möglichst getreu im Sinne der Autoren zu übersetzen, ist die Hölle. Da kommen wir zu der Sache mit der Witzdichte. Ein Asterix-Band lebt nicht von einem Gag, sondern von einem recht präzise getakteten Dauerfeuer. Es kommt immer vor, dass eine oder zwei Pointen nicht übersetzbar sind. Aber die dürfen Sie nicht einfach weglassen, weil Sie damit den Pointenrhythmus beschädigen. Sie müssen die Gags also ersetzen. Und René Goscinny wird sich keine neuen für Sie ausdenken. Sie müssen zu einem deutschen Goscinny werden, wenn Sie arbeiten wie Gudrun Pendorf, was nicht selbstverständlich ist. Zitat Ende.
Man liest es vielleicht erstmal nicht, aber es ist ein echtes Kompliment. Für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde Gudrun übrigens auch auf der Frankfurter Buchmesse 2021. Bereits 2020 gab es sogar die höchste zivile Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, nämlich das, wir hatten es eingangs erwähnt, Bundesverdienstkreuz am Bande. Staatsminister Bernd Siebler sagte dazu, Zitat, Gudrun Pendorf hat sich als Übersetzerin von unter anderem 29 Asterix-Bänden und weiterer Comics wie Lucky Luke, Isnogut und unzähligen Ausgaben von Disneys lustigen Taschenbüchern große kulturelle Verdienste erworben. Mit Witz, Hintersinn, einer Portion Unerschrockenheit und einer großen Liebe zur französischen wie zur deutschen Kultur ließ sie insbesondere Asterix zum Bildungserlebnis werden. Ihr virtuoser Umgang mit Wortspielen wird bis heute gerühmt. Ihre übersetzerischen Leistungen sind herausragend und in ihrer breiten Wirkung kaum zu übertreffen. Applaudiert, Bürger!
Gudrun ist mit Recht auch selbst stolz auf ihre Arbeit und da vor allem, Zitat, auf die Namen ganz besonders, muss ich sagen. Ja, was denn? McT für Zweifix, O5 UT-Fix, Schnurstracks, Strammer Max. Ich kann mich noch erinnern an Ladenschluss. Das habe ich zu einer Zeit genommen, wo die Ladenschlussdebatte hoch im Kurs war. Die Endungen sind ja bezeichnend für die Ethnie, für die Nationalität. Also sie haben Us, die Römer, X, Ax, die Briten und Gallier. Die Griechen sind Bratensoße, Trauerkloß. Das ist schnell zu begreifen. Das ist einfach schön. Zitat Ende.
Bis heute sind übrigens über 130 Millionen Asterix-Bände in Deutschland verkauft worden. Die spinnen die Deutschen. Oder auch nicht.
Das war sie also. Unsere Folge über zwei ganz große Frauen, nicht nur des Comics, sondern auch der deutschen Sprache als solche. Was sagte die liebe Erika Fuchs noch dazu?
Durch die Lektüre von Comics sind sicher Hunderttausende von Kindern zum Lesen gekommen, die sonst überhaupt nicht gelesen hätten. Zitat Ende. Und nicht nur Kinder, können wir wohl dazu sagen.
Ja, definitiv. Wir jedenfalls denken uns jetzt einmal an den berühmten runden Tisch im gallischen Dorf, an dem es in jedem Asterix-Band nach bestandenem Abenteuer ein Festmahl gibt.
Und auch die Enten melden sich noch einmal und sagen es mit Tick, Trick und Track. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern und Schwestern, in keiner Not uns waschen und Gefahr. Grüße an dieser Stelle auch an unsere HörerInnen in der Schweiz. Und liebe Kin, was nimmst du mit aus dieser Folge?
Ja, die Biografien von Dr. Erika Fuchs und Gudrun Pendorf zeigen für mich, wie zwei Frauen durch ihre Leidenschaft, ihren Intellekt und ihre unermüdliche Arbeit die deutsche Sprache und Kultur bereichert haben. Sie sind Beispiele für Stärke, weil sie trotz gesellschaftlicher Hindernisse ihren eigenen Weg gingen und dabei etwas geschaffen haben, das Generationen übergreifend geprägt hat.
Total. Und mit was für einer Kreativität die beiden brillierten. Sie haben gezeigt, wie Sprache und Humor als Werkzeuge dienen können, um Menschen zu inspirieren. Erika Fuchs setzte sich für eine gleichberechtigte Bildung ein und brachte sprachliche Raffinesse in die vermeintlich triviale Welt der Comics. Gudrun Pendorf bewies in ihrer Arbeit an Asterix, dass Humor und Präzision sich nicht ausschließen. Und dieses Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen, das hat mich wirklich besonders beeindruckt. Erika und Gudrun sind nicht nur starke Frauen, sondern auch Vorbilder für uns alle. Uff, liebe Kim, wen stellen wir?
Peng.
Peng, genau. Liebe Kim, wen stellen wir in der nächsten Folge vor?
Ja, ihr Lieben, in der nächsten Episode stellen wir euch Nana Mouskouri vor, bam, die nicht nur mit ihrer markanten Stimme und ihrem unverkennbaren Stil Millionen Herzen eroberte, sondern auch eine Frau ist, deren Leben weit mehr zu bieten hat als Musik. Was steckt hinter der brillanten Künstlerin, die ihren Weg von einem kleinen griechischen Dorf auf die größten Bühnen der Welt fand?
Das erfahrt ihr nächstes Mal, also unbedingt wieder einschalten. Und bis dahin gilt natürlich, abonniert uns, gebt uns 5 Sterne, schickt uns Liebe und hinterlasst natürlich einen entsprechenden Kommentar.
Ja, wir freuen uns, von euch zu hören, zu lesen. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.